Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Werner Schoninger. Herzlich willkommen. Treten Tarifverhandlungen auf der Stelle, kommt der Streik. Und welche Macht die Beschäftigten bei den Bahnunternehmen in Deutschland haben, war heute zu besichtigen beim 8-stündigen Warnstreik der Bahngewerkschaft EVG. Bis zum Mittag war der Bahnverkehr bundesweit lahmgelegt. Wie die Fahrgäste in Brandenburg und Berlin durch den Tag gekommen sind, erzählt rbb24-Inforadio-Reporterin Annette Miersch.
Ob nun Cottbus, Potsdam oder Berlin, auf den Bahnhöfen in unserer Region ist es am Morgen fast menschenleer. Kein Zug der Deutschen Bahn, keine S-Bahn, auch die Privatbahnen der ODEC und der Niederwarnimer Eisenbahn fahren nicht. Am Berliner Hauptbahnhof irren nur einzelne Fahrgäste umher, die eigentlich mit dem Zug verreisen wollten.
Ich habe eine ungefähre Idee, wie es klappen könnte. Leider ist jetzt niemand hier, der einem Auskunft geben könnte. Deswegen werde ich wahrscheinlich nachher um eins hierher kommen und mal gucken, was passiert.
Ebenfalls sehr ruhig ist es am Alexanderplatz auf den S- und Regionalbahnsteigen. Umso mehr ist unterirdisch bei der U-Bahn los. Da, wo schon immer ordentlich Betrieb ist, gibt es heute noch mehr an Drang, vor allem aus den Randbezirken und Brandenburg.
Die kommen aus Falkensee und da ist man ja nur mit dem Regionalverkehr angebunden und von daher musste ich heute auf Auto und U-Bahn umweichen. Ich bin mit dem Auto bis zum U-Bahnhof Ruhleben gefahren und dann sozusagen bis in die Innenstadt und steige jetzt noch um in die U5 zu meinem eigentlichen Ziel.
Knackvoll sind auch die Straßenbahnen. Bei den Bussen der BVG ist es im Berufsverkehr teilweise so voll, dass Fahrgäste auf den nächsten Bus warten müssen. Busse fahren auch vielerorts in Brandenburg, zum Beispiel in Nauen. Franziska Timm nimmt dort erst den Hafenbus und in Berlin dann die U-Bahn. Insgesamt muss sie heute 4-mal umsteigen. Streikbedingte Fahrzeit statt einer Dreiviertelstunde 3 Stunden. Die Lehrerin nimmt den Warnstreik trotzdem gelassen.
Ich habe dafür absolut Verständnis, was ich sehe, was die Busfahrer leisten oder auch die Bahnfahrer alle, was das oft für einen Stress ist in der Stadt und hier zu fahren. Also ich habe davor wirklich Hochachtung. Ich könnte nie so einen Bus fahren oder was auch immer. Also ich finde es wirklich toll und ich möchte auch, dass das anerkannt wird, was sie leisten.
Bei Regionalbahnen und S-Bahn läuft der Betrieb schon kurz nach Streikende 11 Uhr langsam wieder an. Im Fernverkehr ziehen sich die Auswirkungen wesentlich länger hin, bis in die Abendstunden. Berliner und Brandenburger Fahrgäste reagieren da auch verknatzt.
Na, bin ich zur Arbeit gekommen, ist Geld flöten. Zahlt mir keiner den Ausfall.
Das finden wir nicht so gut. Unsere Eltern müssen uns deswegen zur Schule fahren und deswegen kommen die zu spät zur Arbeit.
Den Tag hatten wir uns anders vorgestellt.
Ja klar, habe ich doch Verständnis. Bei der Inflation, die wir hier aufgedrückt kriegen, da muss ja mal was unternommen werden.
Ich verstehe, dass die Leute Geld wollen, aber es ist immer auf Kosten der Kleinen.
Auf den Straßen blieb es übersichtlich, längere Staus gab es nicht, teilte die Verkehrszentrale Berlin mit. Und viele nutzten das sonnige Frühlingswetter, um mit dem Rad oder auch zu Fuß ans Ziel zu kommen.
Der Bahnstreik hat sich auch in Berlin und Brandenburg ausgewirkt, berichtete rbb24-Inforadio-Reporterin Annette Miersch. Großes Entsetzen vor 10 Monaten in Berlin. Ein Mann ist mit seinem Auto in eine Fußgängergruppe auf dem Kurfürstendamm gefahren, anscheinend mit voller Absicht. Eine Frau, Lehrerin einer Schülergruppe, wurde getötet. Es gab viele Verletzte. Der Täter wurde heute verurteilt, aber nicht wegen Mordes, wie es die Anklage ursprünglich vorsah. Der Mann muss wohl für den Rest seines Lebens in die Psychiatrie. Die Einzelheiten zu dem Fall hat rbb24-Inforadio-Reporterin Oda Tischewski.
Das Motiv des heute 30-Jährigen blieb bis zum Schluss unerklärlich. Vor allem, weil Gor H. sich im Prozess nicht äußerte, weder gegenüber dem Gericht noch gegenüber einem Gutachter oder selbst seinem eigenen Verteidiger. Auch das Teil seiner Erkrankung. Für die Opfer der Amoktat ist dieses Schweigen schwer erträglich, so der Anwalt der Nebenklage, André Iske.
Das Verfahren hat erklärt, wie die Tat abgelaufen ist. Die brennende Frage für die Opfer nach dem Warum ist auch nach diesem Verfahren wahrscheinlich nicht befriedigend beantwortet worden, sodass ich gleichwohl hoffe, dass die Feststellungen des Gerichts auch zu der erheblichen Erkrankung des Täters helfen, die Tat in gewisser Weise nachvollziehbarer zu machen, um sie einzuordnen, damit nicht nur die körperlichen Folgen, sondern insbesondere die seelischen Folgen irgendwann heilen können.
Schon Jahre vor der Tat litt der Mann an einer paranoiden Schizophrenie. Kurz vor dem 8. Juni 2022, für einige Tage unbeaufsichtigt, muss er seine Medikamente abgesetzt haben. Das ergaben spätere Blutuntersuchungen. Dann lenkte er seinen Kleinwagen am Kurfürstendamm gezielt in eine Passantengruppe, verletzte dabei 16 Menschen schwer oder sogar lebensgefährlich und tötete die Lehrerin einer hessischen Schulklasse auf Klassenfahrt. Doch der Mann ist aufgrund seiner Erkrankung nicht schuldfähig. Zum Tatzeitpunkt befand er sich in einem akuten psychotischen Zustand. Eine Haftstrafe ist damit ausgeschlossen. Nun folgte das Gericht der Forderung von Staatsanwalt und Nebenklage. André Iske hofft für seine Mandanten, vier Schülerinnen und Schüler aus Bad Arolsen, dass das Urteil ihnen helfen werde, die Tat einordnen und schließlich verarbeiten zu können.
Das Ergebnis ist auch nicht weniger als eine Verurteilung wegen Mordes, denn das Ergebnis wird sein, dass er wahrscheinlich ein Leben lang geschlossen in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden wird. Und das ist das wichtige Signal auch an die Gesellschaft. Er wird dort keine Gefahr für die Gesellschaft mehr sein können.
So der Anwalt der Nebenklage, der einige der verletzten Schülerinnen und Schüler aus Hessen in dem Prozess vertreten hat. rbb24 Inforadio-Reporterin Oda Tischewski berichtete. Wer gerne flott im Auto unterwegs ist, sollte es nicht übertreiben, denn Rasen verkürzt bekanntlich die Lebenserwartung. Teuer kann es außerdem werden, etwa in Brandenburg. Derzeit verstärken Polizei und Ordnungsbehörden die Geschwindigkeitskontrollen. Noch bis einschließlich Sonntag wird fleißig geblitzt. Die Aktion läuft unter dem Titel Speedmarathon in ganz Europa und rbb-Reporter Martin Kraus war auf der B1 in Vogelsdorf in Märkisch-Oderland dabei.
Die Bundesstraße ist voll. An diesem Vormittag rollt viel Verkehr durch Vogelsdorf, auch wegen des Bahnstreiks. Polizeioberrat Matthias Funk und seine Kollegen überprüfen mit einer geeichten Laserpistole die Geschwindigkeit. Seit Montag sind rund 700 Polizisten dafür im Einsatz.
Wir kontrollieren im gesamten Straßennetz. Wir haben sensible Bereiche wie Schulen und Kitas, aber insbesondere auch in diesem Jahr die Außerortsstraßen, auch mit Alleencharakter, weil wir hier natürlich einen Verkehrsraum haben, der wenig Fehler verzeiht und wir dort leider im letzten Jahr jeden dritten Verkehrstoten mit einem Aufprall an einem Baum verzeichnen mussten. Insofern ist uns dieses Thema wichtig, weil wir sagen, achten Sie auf sich, Ihr Fahrverhalten, passen Ihre Geschwindigkeit an und seien Sie aufmerksam.
Es gehe nicht darum, Bußgelder zu verteilen, betont Matthias Funk. Vielmehr solle das Bewusstsein der Verkehrsteilnehmer geschärft werden. Deswegen wurde der Blitzermarathon groß angekündigt. Und trotzdem, einige Temposünder werden erwischt und rausgewunken.
Da habe ich jetzt echt nicht drauf geachtet, dass da 50er-Zone ist. Es ist eine große Straße, ich bin von 70 ausgegangen und es ist halt eigene Dummheit.
Obwohl sie für knapp 10 km/h zu viel 30 Euro zahlen muss, begrüßt die Frau die Aktion.
Also gerade was Kinder angeht, auf jeden Fall. Es muss weitergemacht werden und ich ärgere mich da gar nicht drüber, weil meine eigene Dummheit, wie gesagt.
Andere Verkehrsteilnehmer sind da nicht so entspannt. Teilweise glauben sie, dass es Vater Staat nur um das Geld geht. Nicht so Roland Böttcher, der die Blitzeraktion ebenfalls begrüßt. Er soll laut Messungen rund 12 km/h zu schnell gewesen sein. Eine Aussage, die Böttcher nicht hinnehmen will.
Ich bin angeblich hier geblitzt worden. Ich habe auf meinem Auto ein Head-Up-Display, das immer genau anzeigt, wie schnell ich fahre. Deshalb sehe ich das immer genau. Ich bin hier vorgefahren mit 52, 53 und die Damen und Herren behaupten was anderes. Das, entweder stimmt die Anzeige nicht oder mein Head-Up-Display nicht. Da habe ich jetzt ein Problem.
Roland Böttcher will gegen den Bußgeldbescheid Widerspruch einlegen. Ob er damit Erfolg haben wird, wird sich zeigen.
Bis Sonntag wird beim europaweiten Speedmarathon weiter kontrolliert, Martin Kraus berichtete. Das Ende der Corona-Pandemie hat viele Freiheiten zurückgebracht, aber auch mehr Straftaten. In Berlin ist die Zahl der von der Polizei erfassten Straftaten 2022 um knapp 8% gestiegen. Das belegt die polizeiliche Kriminalstatistik. SPD-Innensenatorin Iris Spranger und Polizeipräsidentin Barbara Slowik stellten die Zahlen vor. Und Landespolitik-Reporterin Sabine Müller sagt, welche Straftaten besonders Konjunktur hatten.
Eigentlich müsste man jeder Kriminalstatistik einen Warnhinweis voranstellen. Achtung, dies ist kein genaues Abbild der Sicherheitslage in der Stadt. Denn sie erfasst nur Straftaten, die die Polizei registriert und bearbeitet. Es fehlt das Dunkelfeld. Außerdem stellen sich längst nicht alle erfassten Fälle hinterher tatsächlich als Straftat heraus und münden in einer Verurteilung. Trotz dieser Unzulänglichkeiten lässt sich für das vergangene Jahr dies konstatieren.
2022 begann, denke ich, unser aller Alltag der Rückkehr zur Normalität ohne Corona. Und das gilt eben auch für die Kriminalität.
Sagt Polizeipräsidentin Barbara Slowik. Knapp 520.000 erfasste Straftaten bedeuten ein Plus von 7,8% gegenüber 2021. Damit lag das vergangene Jahr leicht über Vor-Corona-Niveau. Was Slowik und Innensenatorin Iris Spranger betonten, im Bundesschnitt sei der Anstieg deutlich höher. Die Aufklärungsquote fiel in Berlin mit knapp 45% etwas niedriger aus als im Vorjahr. Schon damals war die Stadt im Bundesländervergleich letzter. Die Entwicklungen in einzelnen Bereichen waren im vergangenen Jahr sehr unterschiedlich. Unter anderem wurden mehr Diebstähle erfasst, Taschen, Fahrräder, Pkw, mehr Körperverletzungen und mehr Morde. Es gab mehr Tatgelegenheiten, heißt es, weil die Menschen nach Corona wieder verstärkt draußen unterwegs waren. Ein deutliches Minus gab es unter anderem bei den erfassten Kellereinbrüchen und Betrug übers Internet. Männer machten insgesamt knapp 75% der Tatverdächtigen aus. Sorge macht Politik und Polizei der große Zuwachs an Kindern und Jugendlichen, die straftatverdächtig sind, plus 34 bzw. plus knapp 28%. Dabei geht es auch um Delikte wie Messerattacken, Körperverletzung oder Raub, sagt Innensenatorin Iris Spranger.
In der Altersgruppe der Kinder konnten wir zumindest im 10-Jahres-Vergleich bisher keinen vergleichbar hohen Wert feststellen. Bei den Jugendlichen wurde der diesjährige Wert im Jahr 2013 noch übertroffen.
Mehrfach hieß es bei der Pressekonferenz, sich um junge Straftäter zu kümmern, werde in diesem Jahr einer der Schwerpunkte sein.
Sabine Müller mit Einzelheiten zur polizeilichen Kriminalstatistik in Berlin. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Werner Schoninger. Sie können diese Sendung als Podcast nachhören auf rbb24.de oder in unserer App.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.